Hallo Dietzi.
Hallo Stefan und herzlich willkommen an unsere Zuhörer zum zweiten Podcast Tabas Talking About Books and Such. Wir freuen uns auf die Feedbacks von der ersten Runde. Wir haben auf Facebook als auch anderweitig Rückmeldungen bekommen. Wenn wir auch nicht sagen können, wie viele uns jetzt eigentlich gehört haben an der Stelle. An dieser Stelle also herzlichen Dank an unsere beiden ersten Facebook-Fans Stefan und Mai. Wir haben hier schon uns sehr gefreut, unsere Fanbase wächst. Und ist nunmehr so groß wie auch wir. Und ich hoffe, dass wir in den kommenden Wochen noch viel Zuwachs bekommen können. Neben dem Feedback auf Facebook haben wir natürlich auch noch andere Kanäle genutzt. Und zum Beispiel haben sich die Piraten bei uns gemeldet zum ACTA-Thema. Ich war ja vor der letzten Sendung auf der Demo hier in Dresden mit, hatte kurz darüber berichtet. Und hier haben sich die Piraten aus Dresden gemeldet, ob man sich nicht mal kennenlernen könnte. Das, denke ich, müssen wir auch noch nachholen. Und ich würde hier sogar gerne noch zu einem Interview einladen. Dazu natürlich auch den Kommunisten, der mal in der Fußgängerzone steht, um auch einen Gegenpol dort zu haben. Ich denke, wir brauchen hier noch Technik.
Auf den Dialog bin ich gespannt.
Ich auch. Ich habe mich noch nie unterhalten mit dem Kommunisten, auch noch nicht mit den Piraten.
Und die Piraten, wie wir ja wissen, die bekommen ja immer weiter, oder die Beliebtheit wächst stetig ins Unermessliche. Also es bleibt sehr spannend da an der Stelle, das mal weiter zu beobachten. Wer sich aber auch gemeldet hat, ist die Band A Forest. Über die hatte ich ja dann auch was erzählt in der letzten Folge von dem Konzert im Sozietätstheater in Dresden. Und ich war sehr überrascht und ich hatte mich auch gefragt, ja, wie sind wir denn eigentlich auf uns gekommen? Ich meine, haben Sie es wirklich angehört? Haben Sie unsere Blogs gelesen? Also das werden wir wahrscheinlich nicht ganz rauskriegen. Aber ich habe mich natürlich sehr, sehr, sehr darüber gefreut.
Richtig. Und von daher werden wir uns jetzt sicherlich auch noch weitere Bands in unseren Empfehlungen widmen. Vielleicht kann man dort den einen oder anderen Kontakt noch knüpfen. Ja, ansonsten denke ich ganz positiv für den ersten Start und wir bleiben dran.
Genau. Ja, ich schaue mal gerade auf die Liste, bevor wir zu Quote FM kommen. Ich würde mal ein bisschen vom Thema abweichen. Dietzi, wie war es denn gestern zum Kochkurs? Erzähl doch mal.
Es war natürlich ganz toll. Ich habe also vor meinem Umzug und Jobwechsel hier nach Dresden auch einen Gutschein von meinen alten Kollegen bekommen. Und den habe ich gestern eingelöst und war zu einem Kochevent. Jetzt von der Atmosphäre war es sehr toll, sehr angenehm.
Wie viele Leute waren da?
Es waren 10 Teilnehmer. Mhm. Und wir haben eine Kresse-Kerbel-Schaumsuppe gekocht. Mhm. Dazu Schweinelende mit einem Rotweingemüse und einem Dessert. Also vom Essen her, sage ich mal, mittlerer Standard. War eine sehr nette Runde und definitiv besser als ein Fernseher.
Wie lange habt ihr gebraucht? Weil ich war auch schon mal zu so einem Kochevent und das ging ja über fast 5 Stunden. Und von wirklichem Essgenuss kann man da nicht mehr sprechen, meiner Meinung nach.
Genüsslich war es schon. Also es wurde tatsächlich erstmal 2 Stunden lang vorbereitet, geschnibbelt, Zwiebeln geschält, alles vorbereitet, erklärt. Und dann der Gang jeweils zu sich genommen und dann wieder der nächste Gang zubereitet. War also sehr angenehm.
Mhm. Würdest du es nochmal machen?
Ja, wobei ich eher dazu raten würde, dann das mit Leuten zu machen, die man noch kennt.
Das stimmt.
So bunt gemischter Haufen, da ist dann doch eine gewisse Distanz, die man dann auch hat. Also ich denke zum Beispiel mit Freunden, mit Kollegen macht es noch mehr Spaß.
Wir sollten mal zu einem Grill-Event gehen.
Das können wir als Thüringer natürlich selbst nur leiten an der Stelle. Und ich denke, jetzt werde ich auch in den kommenden Wochen mir einen Grill zulegen, damit ich meinen neu erworbenen Garten dann auch mal teste.
Sollten wir im nächsten Podcast mal drüber reden, welche Grillmodelle es eigentlich gibt und
richtig,
was man so als Thüringer dazu sagt.
Weil Weber wird ja in der Presse und bei allen immer recht hoch gelobt, aber ich mag eigentlich diese Kugelgrills überhaupt nicht und kann diesen Wärmeeffekt oder diesen Backofeneffekt nicht nachvollziehen. Es geht ja hier um das Braten.
Genau, das heißt ja auch Bratwurst, aber ja, das nur am Rande. Gut. Wollen wir kurz noch über unseren Versuch, unsere Podcast-Technik etwas aufzurüsten
sprechen? Richtig. Wir haben natürlich auch nach dem letzten Podcast sofort festgestellt, dass die Soundqualität mit dem eingebauten Mac Pro Mikro nicht die beste ist. Sorry dafür. Das war auch ein häufiges Feedback an der Stelle. Und haben direkt Geld in die Hand genommen, uns ein großes Mischpult beschafft, allerlei Kabel, sind leider als technisch eigentlich versierte Menschen kläglich gescheitert und benutzen nun zwei kleine Klinkenverteiler und zwei Headsets. Aber ich denke, die Qualität ist durchaus ausreichend.
Ja, sagt doch einfach mal Bescheid, wie es denn diesmal es sich so für euch anhört.
Noch viel wichtiger, wenn ihr euch mit Mischpulten auskennt, dann sagt sofort Bescheid, dann könnten wir uns das vielleicht zusammen auch anschauen. Es gibt ein Bier zu gewinnen.
Ui, dann werde ich mich schnell belesen.
Ja,
okay.
Erstes Thema. Seit unserem letzten Podcast wurde Code FM offiziell gelauncht, wie man das so schön sagt. Ich habe es mir auch direkt angeschaut, finde das Design sehr ansprechend.
Moment, was heißt eigentlich Code FM an der Stelle? Was ist das denn überhaupt?
Es ist also eine Plattform, wo Zitate verteilt werden, eine Art nicht soziales Netzwerk, aber eine Art Timeline für Zitate im Internet. Ja, eigentlich sehr praktischer Gedanke. Es gibt ja viele Plattformen, wo Videos, Bilder gehostet werden. Für Texte gibt es natürlich Blogs. Und jetzt hat man einen Ansatz, wo man versucht, wichtige Zitate, wichtige Dinge einfach mal abzubilden.
Genau, also einfach, was macht man im Internet hauptsächlich neben Katzenvideos zu schauen? Das sind einfach lesen, Dinge lesen, Texte lesen, lange Texte lesen, kurze Texte lesen. Und vor allem bei den langen Texten ist vielleicht dann doch die ein oder andere Passage dabei, wo man in dem Moment, wo man sie gerade liest, denkt, die ist interessant, darüber bin ich gestolpert. Und jetzt möchte ich ganz gerne diese Social Networking Funktion nutzen und anderen Leuten sehr einfach, sehr komfortabel daran teilhaben zu lassen. Und das geht über so ein sogenanntes Bookmarklet. Das ist einfach so ein kleiner Button, den man sich in dem Browser damit implementieren kann, sagt, okay, ich markiere das jetzt mal da an der Stelle, diesen Textteil, den ich hier sehr interessant finde, drücke da drauf und sofort wird es in so einer Timeline dann sortiert und ich kann dann einfach sehen, was lesen meine Freunde gerade, was finden die interessant und kann dann auch so eine Kommentarliste dann aufmachen und sagen, hey, das finde ich auch toll. Man sieht vor allen Dingen schön, wo kommt das her, von wem stammt dieser Originaltext, deswegen dieses Zitate, also auf Englisch quote.fm.
Genau. Wirklich genutzt habe ich es offen gesagt noch nicht. Ich habe es mir nur angeschaut und habe jetzt noch keinen täglichen Ablauf dafür mit integriert. Also neben Facebook, Twitter und RSS-Feeds lesen jeden Tag ist der CodeFM noch kein Bestandteil geworden. Ich denke aber mit der Weiterentwicklung der Anwendung wird sich hier sicher das ein oder andere noch mit in die bekannten Anwendungen integrieren lassen. Wir haben zum Beispiel schon gehört, dass es mit in die Reader-App integriert werden soll.
Genau, die Reader-App, vielleicht auch nur noch mal ganz kurz zum Hintergrund, ist eine App, in der ich meinen Google Reader-Account synchronisieren kann auf alle Geräte, Mac, iPhone, iPad. Und da sehr bequem, diese Texte, die werden in sehr schönem Format dargestellt und sehr einfach zu lesen. Ich kann die natürlich dann auch markieren, favorisieren, kann sie vor allen Dingen auch wieder sharen. Es gibt ein unheimlich hohes Portfolio an sozialen Netzwerken, wie Evernote gibt es zum Beispiel auch.
Read it later, alles, was wir so kennen. Wird also hieraus bedient und es ist halt grafisch auch sehr schön dargestellt. Lässt sich sehr schön lesen. Genau, und wenn sich .codefm auch noch mit integrieren würde, denke ich, werde ich das auch viel häufiger mit nutzen. Was mir an der Stelle persönlich noch fehlt, ist eine Möglichkeit, über vielleicht ein kleines Snippet-Widget, wie auch immer, diese Zitate schnell und einfach in meinen Blog integrieren zu können. Ich denke, das ist ja das, wie man auch Flickr oder Soundcloud nutzt. Man schreibt kurz ein paar Kommentare zu dem, was man dort vorstellen möchte und kann dann über einen HTML, Java, Code, wie auch immer geartet, das jeweilige Objekt mit einbinden. So etwas würde ich mir für CodeFM auch noch wünschen.
Man könnte sich da vielleicht an der Stelle schon mit If This Then That behelfen, denn CodeFM hat seit neuestem Jahr auch ein RSS-Profil. Das heißt also, If This Then That kann das catchen an der Stelle und du kannst es dann auf deinem Blog mit ausgeben lassen, aber dann eben jeweils als Post und nicht in der Sidebar. Aber wäre vielleicht erstmal eine Behelfsmethode da an der Stelle. Aber was ist eigentlich noch interessant an CodeFM? CodeFM ist ein Startup, nicht in Berlin, nein, sondern in Hamburg, aus drei Leuten bestehen. Ich glaube, es sind mittlerweile vier, denn hier haben sie jetzt noch einen iOS-Entwickler mit dazugeholt, um die ganzen Apps zu programmieren. Das Interessante ist aber an der Stelle, dass dieses Startup seine Entwicklungstätigkeiten, seine Ideen in Form von Blogs und Social Network transparent gemacht hat. Man konnte da mitarbeiten, man konnte Ideen mit einbringen, man konnte sagen, das finde ich gut, das finde ich schlecht. Das, was man schlecht findet, wurde in der Regel auch sehr ignoriert. Aber ich fand es eine sehr interessante Methode, von Anfang an quasi mit dabei zu sein bei CodeFM. So ist man irgendwie dabei und bleibt da auch scheinbar irgendwie länger am Ball. Also dass man sagt, jetzt ist es draußen, jetzt gucke ich es mir tatsächlich mal über das, was so lange geredet wurde im Netz
auch. Richtig, also es ist, denke ich, auch eine gute Marketingmethode, die über diesen gescheiterten Social-Media-Ansatz vieler Unternehmen weit darüber hinaus gegangen ist. Also ich freue mich, ich denke, das ist was zukünftig viel mehr noch auf Blogs auftauchen wird, auch in den sozialen Netzwerken, aber für den Beginn erstmal eine super Leistung.
Genau. Was jetzt noch recht aktuell ist, neben diesem ganzen CodeFM-Thema, ist auch viel jetzt in meiner Timeline aufgekommen, das Thema Leistungsschutzrecht, Urheberrecht, ist schon viel drüber geredet worden. Ich denke, wir sollten hier auch mit unserem gefährlichen Halbwissen an der Stelle nicht das Thema auch nochmal etwas breit treten. Doch interessant war an der Stelle das gestrige Urteil. Das Urteil, es gibt auf YouTube ja Musikvideos und zurzeit ist es so, dass YouTube keine GEMA-Gebühr bezahlt. Und wenn man ein Video, man kann, also erstmal werden alle Videos hochgeladen, ohne Prüfung. Es wird lediglich so ein Rendering durchgeführt, aber es findet keine inhaltliche Prüfung statt. Das heißt, die Plattform, der Plattformverantwortliche ist nicht dafür verantwortlich, zu prüfen, sind es hier urheberrechtsverletzende Inhalte.
Ja, genau. Sind das geschützte Werke, die hier vielleicht betroffen sind? Das lässt sich auch aus der Bandbreite der Werke auch gar nicht bestimmen. Und ich denke, was hier wirklich eigentlich hinter diesen ganz vielen Themen wie auch ACTA, SOPA, wie auch immer steckt, ist jetzt die gesellschaftliche Frage, wie gehen wir jetzt mit diesen rein digitalen Werken um? Früher war es ja so, wenn man sich Musik kaufen wollte, war die immer an ein Medium gebunden, an eine Kassette, an eine CD. Ja, ich erinnere mich noch an Zeiten, als man in den Plattenladen gegangen ist und ohne die Musik gehört zu haben, nur nach dem Cover entschieden hat, was jetzt das Taschengeld wohl, wo es investiert werden wird. Die Zeiten sind natürlich vorbei. Heute informiert man sich im Vorfeld im Internet, auf YouTube, auf Soundcloud. Und man investiert Geld nicht mehr vorschnell in Musik. Das ärgert natürlich die Musikindustrie, obwohl sie natürlich Umsätze macht wie nie zuvor. Und die Frage, die gesellschaftliche Frage ist, wann erschöpft sich eigentlich dieses Recht am eigenen Werk? Also auch als Musikschaffender habe ich natürlich ein Interesse, damit Geld zu verdienen. Und das ist auch durchaus berechtigt. Ich habe aber eigentlich als Musikschaffender kein Interesse daran, das 12-jährige Mädchen zu verklagen, was das in ihr Geburtstagsvideo eingebunden hat. Ja, ganz im Gegenteil, ich würde mich als Musikschaffender vielleicht sogar darüber freuen. Das heißt, hier endet für mich eigentlich dieser gewerbliche Aspekt von Werk, ist natürlich der eine Begriff, der andere ist natürlich Kunst. Kunst hat ja auch immer etwas Freies und ein sehr beliebtes Beispiel ist immer das Feuerwerk. Ja, das ist natürlich jetzt für jeden sichtbar, auch wenn er keinen Eintritt bezahlt hat. Und die Frage ist, kann man es anderen, die nicht bezahlt haben, verbieten, hinzusehen? Und genau das ist das Problem an dieser Stelle. Ab wann ist das ganze Recht, was sich aus dem Werk ergibt, einfach auch mal erschöpft? Und da geht es nicht nur eben darum, dort Grenzen zu setzen in der Nutzung, zum Beispiel für politische Bildung, für Bildung im Allgemeinen, dass das frei sein muss, sondern auch über die Laufzeiten dieser Rechte. Es ist also wirklich noch zeitgemäß, 70 Jahre nach dem Versterben des Urhebers, dessen Nachkommen noch diese Rechte zu sichern.
Genau, es gibt ja noch Bestrebungen zu sagen, diese 70 Jahre sind noch viel zu kurz. Lass mich aber noch mal kurz auf zwei Punkte vielleicht eingehen an der Stelle. Du hattest gerade gesagt, du würdest dich als Musikschaffender freuen, wenn ein 12-jähriges Mädchen zum Beispiel auf ihrer Facebook-Page dein Video oder dein Musikvideo oder dein Musikstück abspielen würde, um anderen Freunden zu sagen, hey, ich freue mich darüber. Mhm. Es gibt Länder, in denen solche Sachen abgedeckt sind, im sogenannten Fair-Use-Modell, also wo kein wirklicher finanzieller Impact an der Stelle entstehen kann, auch wenn man das über solche Social Networks natürlich Millionen, fast milliardenfach ja ohne mit einem Mausklick verbreiten kann. Aber vielleicht nochmal eingangs zurückzukommen auf das Urteil, was gestern gesprochen wurde. Das heißt, YouTube als Plattform bzw. als Google-Tochter ist nun verpflichtet, diese urheberrechtsgeschützten Werke von ihrer Plattform zu nehmen. Doch was hat das für Konsequenzen? Wie geht es nun weiter? Wie wird YouTube damit umgehen? Wird YouTube jetzt Gebühren an die GEMA bezahlen? Oder wird YouTube jetzt einen Prüfmodus einführen, um zu sagen, hey, das, was du hier hochlädst, da läuft im Hintergrund ein urheberrechtsgeschütztes Werk. Du darfst es nicht hochladen. Das wäre natürlich meiner Meinung nach absolut fatal für das Internet, mit dem ich aufgewachsen bin, was ich auch lieben gelernt habe, ohne den ich nicht mehr auskommen kann und auch nicht mehr auskommen möchte und das ich natürlich auch an der Stelle schützen möchte. Und ich bin sehr gespannt, wie YouTube sich da aufstellen wird. Ich habe auch gehört, dass dieses Urteil in seinem Beschluss erst wahrscheinlich in 2 bis 3 Jahren rechtskräftig wirksam werden kann. Es gibt also noch genug Zeit für alle in dieser Runde, sich Gedanken zu machen, wie kann man auch ohne große Klagewellen Urheber und vor allen Dingen auch Nutzer gleichstellen.
Richtig. Und man muss sich an der Stelle eben auch Gedanken machen, dass eben die Verwertungsgesellschaften ein ganz anderes Interesse haben als die Künstler selbst. Der Künstler hat natürlich das Vermarktungsrecht, was er hier völlig abtritt, hat aber eben auch diesen künstlerischen Aspekt in seinem Tun, den er auch gerne öffentlich zeigen möchte. Und das hat natürlich die Verwertungsgesellschaft gar nicht. Er hat nur den Anspruch, damit Geld zu verdienen. Und ich denke, daher kommt auch die Diskussion über die GEMA, über die Verlage, die im Moment versuchen, sich ein eigenes Recht dort zu schaffen, wo man eigentlich sagen muss, es ist nicht gerechtfertigt, auch geistiges Eigentum erschöpft sich in seiner Verteilung.
Genau. Was ich auch in der Vergangenheit jetzt gestorben bin, über den Blog von 343 Max, alias Max Winde, den viele vielleicht kennen aus MobileX zum Beispiel oder auch aus Wir müssen reden. Er hatte auch einen kurzen Blogpost dazu geschrieben und hatte mal so ein paar Thesen aufgestellt, die ich sehr gut fand. Ich würde vielleicht 2-3 Mal kurz vorlesen und vielleicht können wir dazu kurz sprechen. Die erste These: Das Urheberrecht soll möglichst konfliktfreien, gerechten Ausgleich zwischen Urheber und Nutzer ermöglichen. Ja, das liegt doch eigentlich voll im Interesse. Nur wie kann das aussehen? Es gibt vom CCC zum Beispiel das Modell mit der Kulturwertmark, das sehr eng an die Methode rund um Flatter angelegt ist. Muss man sehen, man muss es mal diskutieren. Vielleicht kann man es ja mal einführen, parallel.
Richtig, und das Problem ist natürlich dabei, dass dann wieder entschieden werden muss, wer wird aus diesem Budget bedient, wann gilt ein Werk als, sagen wir mal, empfangsberechtigt für diese Art, ja, Einkommen. Weil es kann ja am Ende wirklich jeder heute mit seinem PC auch Musik erstellen. Und natürlich wäre er damit auch für diese Kulturwertmark berechtigt. Die Frage ist nur, wie misst man das? Wie misst man den Grad der Wertschätzung, der dem Werk gegenübersteht?
Korrekt.
Und wie misst man das dann in Geld?
Ja, also das sind natürlich nur Anfänge an der Stelle. Muss man dann mal sehen, wie man da in so einem gesamtgesellschaftlichen Diskurs weitergeht. Nur wichtig ist, dass man diesen führt und nicht, wie Max Winde auch schreibt in seiner These, das Urheberrecht sollte nicht mit einem Spaten durchgesetzt werden. Also es gab auch noch das Beispiel in einem anderen Podcast, den ich gehört habe, da ging es darum, dass auf einer Podiumsdiskussion Musik gespielt wurde. Es gibt bestimmte Plattformen, zum Beispiel ccmixter.com, wo man sich freie Musik runterladen kann, die wurde dort gespielt, dann kam sofort ein GEMA-Vertreter dabei und gesagt, seid ihr euch sicher, dass das nicht ein urheberrechtsgeschütztes Werk ist? Und dann ging erstmal die Diskussion los, diese Unverhältnismäßigkeit, dass es darum geht, die GEMA hat eine Datenbank, in der alle Urheber, die dort registriert sind, verzeichnet sind und auch deren Werke. Diese Datenbank ist aber nicht öffentlich. Wie soll ich jetzt als Veranstalter wissen, ist es jetzt tatsächlich ein urheberrechtsgeschütztes Werk oder nicht? Dass man erstmal sieht, welche Machtverhältnisse hier gegenüberstehen. Und ich denke, da sollte man auf jeden Fall ansetzen. Ja.
Und natürlich auch ein ganz großes Problem, was wir auch nicht außer Acht lassen sollten, die Art, wie diese geschützten Werke vermarktet werden von den Verwertungsgesellschaften, ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß.
Korrekt.
Wenn man dort oft nachfragt, wäre eben immer noch gewünscht, warum können wir nicht zurückgehen zur CD? Die Frage ist natürlich leicht beantwortet. Das ist ein 30 Jahre altes Produkt. Es gibt mittlerweile neuere Techniken, die dort eben noch nicht so bekannt sind.
Ja, sehr guter Punkt. Das ist nämlich, spielt in die nächste These von Max Winde mit ein. Ich denke, es wird dann auch die letzte werden. Doch Urheber sollten nicht schlechter gestellt werden als Produzenten von physischen Produkten, vielleicht sogar besser. Mhm. Was Max Winde damit ansagen wollte, ist genau das Thema geistiges Eigentum, geistige Werke im Verhältnis zu setzen zu physischen Werken, also einer CD, einer Video, einer Blu-ray-Disc, was es da auch alles gibt, gegenüber einer MP3 oder einem andersartigen digitalen File. Ich gehe nicht ganz konform mit dem, was Max Winde hier in diesem Blogpost schreibt, dass physische Werke, physische Urheber, also physische Werke, diese vernichten andere Ressourcen. Deswegen sollte es Anreize geben, das ist der Punkt, den Max Winde hier beschreibt, mehr digitales, geistiges Werk zu schaffen. Aber genau an diesem Punkt, physische Werke vernichten Ressourcen, finde ich nicht richtig, sie transformieren diese nur in andere Formen. Das passiert an jeder Stelle, dass wenn wir atmen, wenn wir uns in der normalen Welt bewegen, es findet immer nur eine Transformation statt, aber keine Vernichtung.
Und auch der Google-Server, der die Musik vielleicht am Ende trägt, braucht Ressourcen von der Stelle. Aber es ist auch ein schöner Vergleich, wenn man dort auch sieht, auch physische Dinge verbrauchen sich. Auch ein Auto, was mal viel wert ist, wird irgendwann wertlos sein. Und genauso ist es auch mit Rechten und geistigem Eigentum. Mhm. Solange wie das innovativ neu ist, ist dort sicher der Anspruch auf ein Einkommen daraus berechtigt, sollte allerdings irgendwann auch mal in ein gesellschaftliches Gut übergehen. Und da sind die Fristen zu lang.
Das bringt mich auch zum nächsten Thema, was hier, glaube ich, ganz gut passt. Und zwar ist das die Serie Game of Thrones. Ja, wie passt das jetzt nun ganz gut zusammen? Ich versuche es mal darzustellen. Also es gibt ja die Möglichkeit geschafft werden, dass ich als Nutzer sehr einfach urheberrechtsgeschützte Werke mir kaufen kann. Am besten mit einem Ausklick. Das geht zum Beispiel sehr gut in iTunes. Jetzt gibt es natürlich in iTunes, auch im amerikanischen iTunes, nicht alle Serien, die gerade sehr beliebt sind, sofort zu kaufen, obwohl ich es jetzt gerne sehen möchte. Alle Welt schreibt drüber und ich möchte es auch gerne sehen. Ich bin bekennender Serienjunkie, aber ich kann es mir nicht kaufen. Ich würde es gerne, ich würde dafür richtig Geld bezahlen, aber ich kann es nicht. Und das ist natürlich auch so ein Punkt, wo noch auf jeden Fall gearbeitet werden muss. Es gab mal einen Versuch von Apple, die Serie Lost, die ja sehr große Beliebtheit fand an der Stelle, weltweit direkt nach US-amerikanischer Ausstrahlung diese Serie direkt als Verkauf einzustellen, einen Tag später sogar mit Untertitel. Das ist ein super Service und ich glaube, der hat auch richtig viel Anklang gefunden. Ich kenne jetzt keine Zahlen an der Stelle, aber warum wird das nicht weiter forciert? Ich denke, Apple hätte schon ein großes Interesse dran. Ich glaube, die haben sehr viel Gewinn damit gemacht. Aber meine Vermutung ist, meine Spekulation ist, es gab eine gewisse Lobby, die sagte, nein, ihr dürft es hier nicht vertreiben.
Genau. Und dann ist es das, was man auch immer wieder merkt bei MacStore, im iTunes Store. Es werden immer diese großen Blockbuster angeboten, weil man mit einem Lizenzerwerb eine breite Masse an zahlungswilligen Usern erreicht. Gerade diese Kleinkunst und sagen wir mal Regiefilmen, auch gerade im deutschsprachigen Raum, werden dort leider überhaupt nicht angeboten. Das ist natürlich auch eine Art von Selektion. Das heißt, hier braucht man eben auch eine, sagen wir mal, Plattform, die eigentlich den Verwertungsgesellschaften obliegen würde, wo man sagen müsste, wir bieten alles an und je nachdem, ob es tatsächlich ein Massenfilm ist, wird er eben billiger angeboten, anderenfalls eben vielleicht etwas teurer. Aber diese Selektion, dass man Filme, Werke, Musik, wie auch immer, gar nicht bekommt, ist natürlich schon erschreckend. Das war ja in iTunes auch lange so, dass keine Beatles-Songs dort zu kaufen waren, einfach aus Rechtsstreitigkeiten heraus. Und so wird man natürlich immer auf so einer Mainstream-Ecke hängen bleiben und so wird es auch nie gelingen, diese Independent-Labels dort qualifiziert mit einzubinden.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ich würde mal zum nächsten Thema springen. Ich habe es ja versucht, schon ein bisschen anzubringen.
Wieder zurück. Game of Thrones.
Game of Thrones. Ja, ich denke mal, ist schon relativ bekannt. Es gab jetzt schon in verschiedenen Medien ja schon Berichte darüber. Game of Thrones, eine Serie, die basiert auf 5 Büchern aus der Reihe das Lied von Eis und Feuer, Entschuldigung. Und Game of Thrones ist das erste Buch aus dieser Buchreihe, das Lied von Eis und Feuer. Worum geht es? Es ist im Prinzip eine Fantasy-Serie, die so sehr stark an Herr der Ringe angelegt ist, an diese Welt, wobei es halt nicht so mythisch ist, also so mit Zauberei und solchen Sachen, sondern es geht eher um Intrigen am Hofe.
Also eher diese mittelalterliche Welt, etwas kombiniert, aber auch mit Science Fiction.
Ja, es gibt, naja, Fantasy, Science Fiction. Fantasy. Es wird auch mal über Drachen gesprochen, die es da mal gab. Und,
gut, im Mittelalter wurde auch hier viel über Drachen und Hexen gesprochen. Und eben, das ist schon sehr realistisch. Eben.
Aber wie gesagt, dieses Thema Fantasy und Schwertkampf und große Schlachten, wie es bei Herr der Ringe am Fokus war, findet hier nicht so viel Bedeutung, sondern es geht eher um so die Intrigen. Und das macht es eigentlich auch ziemlich spannend. Ich hätte es nicht gedacht. Ich habe jetzt die erste Staffel einmal komplett durchgeschaut, 10 Folgen. Und ich bin einfach super, super begeistert, wie man dieses Thema mit den Intrigen umsetzen kann, so dass es einfach spannend ist, dass man sagt, ich möchte auf jeden Fall wissen, wie es in der nächsten Folge weitergeht.
In welchem Zeitraum kann man das ganz ungefähr einordnen?
Dadurch, dass es Fantasy ist, das ist immer so das Problem. Man kann jetzt nicht sagen, es hätte vor 1000 Jahren oder so gespielt, sondern es ist Fantasy. Das ist einfach eine andere Welt. Das ist eine Parallelwelt. Und ja, also ich würde jetzt nicht sagen, das ist, hat vor 1000 Jahren. Ja, es gibt mittelalterliche Elemente, aber auch wieder nicht.
Von daher. Gibt es in Marvel Comics auch, von daher kann man es also nicht sagen.
Also ich kann es nur empfehlen, Game of Thrones.
Es kommt ist im Fernsehen im Moment oder
es, ja, das ist auch nochmal ein guter Punkt. Und zwar glaube ich auch hier eine kleine Innovation entdeckt zu haben oder festzustellen. Und zwar, es sind 10 Folgen, die erste Staffel und fast 10 Folgen. Das ist eigentlich eher ein ungewöhnliches Format, weil es eigentlich eher eine kurze Staffel ist. So, normalerweise ist es man gewohnt, so 20, 22 Folgen pro Staffel zu haben. Hier waren es 10. Jede Folge geht ungefähr eine Stunde. Und RTL 2, dieser Sender, dieser hochqualitative Sender RTL 2, hat es erkannt, meiner Meinung nach, man will sowas am Stück gucken. Man will sowas nicht einmal die Woche, Donnerstag, 22.15 Uhr, da schaut sich das keiner an. Sondern die haben das an einem kompletten Wochenende. Ich glaube, ja, dreimal 3 Folgen und die letzten und zum Schluss dann die 4 Folgen am Stück gebracht. Also immer ab 20.15 Uhr, Freitag, Samstag und Sonntag komplett Game of Thrones, die Staffel da durchgedrückt. Und genau sowas möchte man haben. Und ich glaube da...
Das ist ja völlig an mir vorbeigegangen.
Ja.
Unglaublich.
Das ist auch nicht schlimm. Auf jeden Fall denke ich mal, hier auch da so einen kleinen Trend entdeckt zu haben, dass man sagt, hey, so langsam hören wir auf die Leute, die so sagen, bitte nicht das einmal die Woche. Man will sowas am Stück gucken. So mache ich das auch zum Beispiel. Ich,
kauft sich das bei iTunes und schaut dann ein Regenwochenende lang
durch. Ein verregnetes Wochenende. Oder ich spare mir teilweise Folgen auf von so einer Serie, um zu sagen, ich schaue mir jetzt mal 4, 5 Folgen am Stück an.
Apropos Trend. Wir haben noch einen weiteren Trend getestet. Einen eher sehr verwunderlichen Trend, der Bubble-Tea-Trend. Ich habe diese Läden hier in Dresden schon gesehen, habe mir nichts bei gedacht. Ich dachte, das ist vielleicht etwas, was 2 Monate jetzt lebt und dann wieder stirbt. Aber tatsächlich findet es bei Jugendlichen viel Anklang. Jugendliche kann man ja eigentlich nicht dazu bewegen, freiwillig Tee zu trinken, außer es kostet knapp 4 Euro. Und so haben wir es also hier erlebt, dass mit Geleekugeln versetzter Tee, der unglaublich gesüßt wurde, einfach mal zum Kassenschlager geworden ist. Darüber hinaus kann man diese Blasröhrchen, die dort mitgeliefert werden, zusammen mit diesen kleinen Gelkugeln wunderbar als Spuckrohr benutzen, was, denke ich, da noch zu beigetragen hat.
Weißt du eigentlich, woher dieser Bubble Tea kommt?
Nee.
Und zwar aus dem südostasiatischen Raum. Das ist dort ein Volksgetränk quasi. Neben Coca-Cola ist eigentlich Bubble Tea. Das trinkt dort alles und jeder.
Auch mit den Kugeln drin?
Korrekt, ja. Also das trinkt dort wirklich alles und jeder. Ich habe eine gute Bekannte, die war jetzt letztes Jahr für mehrere Monate dort unterwegs und die kannte das dort, bevor das hier überhaupt irgendwie in irgendeiner Form aufkam.
Also ich halte es für gefährlich. Also ich hatte sofort Zahnschmerzen. Es war gruselig.
Was ich noch festgestellt habe an der Stelle ist das Thema... Das ist auch irgendwie auch in Ostdeutschland sehr, sehr stark vertreten. Ich war jetzt am vergangenen Wochenende in Karlsruhe unterwegs, da gab es einen Laden gerade mal. Und Dresden hat schon mittlerweile 4, 5 geführt oder wahrscheinlich noch mehr.
Ja.
Auch in Berlin natürlich wächst es ohne Ende. Aber in Karlsruhe oder auch in größeren Städten wie Köln, Bubble Tea, nicht gehört, keine Ahnung, kennt dort keiner, will auch keiner wahrscheinlich. Ja. Also das ist mal wahrscheinlich eine Trendwelle, die von Osten nach Westen schwappt und nicht wie sonst anders.
Wenn Sie clever sind, lassen Sie diesen Trend einfach aus. Von meiner Seite her, es schmeckt fürchterlich künstlich, unglaublich süß, nichts, was man probiert haben müsste, aber hier kann sich natürlich jeder ein eigenes Bild machen.
Ich habe es noch nicht probiert.
Dann werden wir das morgen tun.
Okay.
Gut, was haben wir noch? Natürlich Breakthrough of the Year, iPad 3.
Wollen wir über das iPad 3 sprechen?
Ich denke, es wurde viel gesagt. Vielleicht kannst du einfach mal kurz.
Ja gut, also iPad 3, ich habe nicht wirklich lange überlegt, komischerweise mir es zu holen, weil, was mache ich persönlich auf dem iPad? Ich lese sehr viel darauf. Ich nutze es weniger als Spielekonsole. Ich nutze es ja, ein bisschen zum Surfen, aber ich lese da natürlich über die Reader-App. Ich lese tatsächlich viele E-Books, zum Beispiel zurzeit die Tribute von Panem lese ich darauf. Und klar, da ist natürlich das Main-Feature des iPad 3, dieses unheimlich hochauflösende Display, die Kaufentscheidung schlechthin gewesen, ja, um einfach meine Augen da etwas ein bisschen zu schonen, um denen auch ein bisschen Spaß zu geben, was so ein tolles Display kann. Denn das ist auch das, was ich mir schon immer gewünscht habe. Ich habe dieses tolle Display gehabt vom iPhone 4 oder iPhone 4S und dachte so, und jetzt schaust du auf dieses große Display und das sieht alles auf einmal wunderbar verpixelt aus. Das geht doch besser. Also ich kann es aus der Warte her nur empfehlen für die Leute, die sehr viel darauf lesen, Dokumente lesen, Mails lesen oder solche Sachen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es lohnt sich auf jeden Fall. Was mir negativ aufgefallen ist, ist die lange Ladezeit des Akkus. Ich weiß nicht, woher das kommt. Es gab, glaube ich, schon viele Blog-Einträge dazu. Aber de facto, man muss es über die ganze Nacht komplett laden. Also ich glaube, so ein Ladezyklus so komplett von 1% auf 100% geht so um die 11 Stunden tatsächlich. Also Wow. Das ist nichts, was man so nebenbei, ich lege das mal eine Stunde ans Ladegerät, so wie das iPhone, und man hat mal wieder so 20%, um ein bisschen was machen zu können, ist hier nicht der Fall. Ich glaube, ich bin auch keine Ausnahme, es geht wirklich jedem so, der das hat. Also von daher ein kleiner Rückschritt gegenüber dem iPad
2. Also eher etwas, was in die Dockingstation gehört, für neben dem Sofa, als der Reisebegleiter, den man dort wirklich praktisch mitnehmen kann.
Ja, aber ansonsten, ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden. Auch die leicht größeren Abmaße, es ist ja, glaube ich, 0,5 mm größer oder dicker, es ist auch etwas schwerer, merkt man auch sofort. Also man, sobald man das anfasst, merkt man, das ist ein bisschen schwerer. Aber ich finde, es stört nicht an keiner Stelle. Und iPad 3, ich glaube, dazu ist auch schon alles gesagt, geschrieben, gezeigt worden. Viel interessanter ist noch das Thema, wie habe ich das iPad 3 bekommen? Und zwar Apple ist irgendwie auf den Trichter gekommen, zu sagen, wir verschicken das jetzt alles mit der Hermes-Logistik und wir sagen der Hermes, also bitte nur dem Empfänger zustellen. Also so Dienste wie bei DHL, die klingeln, die geben es dann meinem Nachbarn ab. Das ist von vornherein ausgeschlossen, was es mir persönlich sehr schwierig macht, solche Dinge in Empfang zu nehmen, weil mein Hermes-Kollege, der kommt hier einfach, ich glaube, so zwischen 15 und 15:30 normalerweise jeden Tag vorbei in diesem Teil der Straße. Da bin ich de facto nie zu Hause. So, jetzt darf er das auch nicht den Nachbarn übergeben. Und Hermes hat auch nicht den Dienst zu sagen, okay, dreimal nicht zugestellt, ich gebe das an der nächsten Filiale ab, sondern es wird sofort zurückgeschickt.
Mhm. Ja. Haben Sie es zurückgeschickt?
Nein, es gab... Das war wiederum sehr gut an der Stelle. Die hatten mich informiert. Wir haben sie leider gerade nicht angetroffen. Sie sind aber am Anfang der Straße und der Kollege hätte noch ungefähr 45 Minuten Zeit, ihnen das doch noch zuzustellen. Mhm. Angerufen und ich war gerade auf Arbeit. Ich wohne nicht sehr weit weg von der Arbeit. Ich habe mich dann schnell aufs Rad geschwungen, bin dann dorthin hingehechtet, so habe den Kollegen wirklich direkt abgefangen und habe das iPad in Empfang genommen und habe es ausgepackt und habe das iCloud-Backup eingespielt und das ging voll super schnell. Ja, nee, war schön.
Sehr schön. Gut, was haben wir noch auf unserer Liste, bevor wir zu unseren Fan-Anfragen kommen an der Stelle? Ich denke, ein ganz wichtiges Thema und eine sehr witzige Aktion von Campact an der Stelle. Da hat Bild geplant, im Juni?
Ja, irgendwann im Juni, genau.
Jedem Haushalt ein kostenloses Exemplar der Bild-Zeitung zukommen zu lassen.
So kommt man auch auf Auflage.
Ja, richtig. Das ist wie an den Flughäfen, ICEs, Bahnhöfen, wo überall gratis Zeitungen herumliegen zu mitnehmen, wo ich mich immer wieder frage, kauft die eigentlich noch jemand oder werden die nur noch rumgereicht? Also Auflage von Zeitungen scheint heute wirklich ein Marketing-Gag zu sein.
Das ist so wie, ich habe eine goldene Schallplatte oder so. Das sagt ja auch nur 200.000 Mal gekauft, aber da sind auch, glaube ich, mittlerweile die Downloads inklusive, die legalen und mitregistrierten. Also es sagt eigentlich wirklich überhaupt nichts mehr aus. Genau.
Jedenfalls kann man sich, wir werden das entsprechend natürlich auch noch verlinken, gegen diese kostenlose Zustellung der Bild-Zeitung wehren. Ich bin wirklich sehr zwiegespalten, was die Bild-Zeitung angeht. Ich denke mal, schon die sprachliche Art und Weise, wie hier Informationen an den Mann gebracht werden sollen, als auch die Art der Themen, die hier präsentiert werden, ist denkbar fragwürdig. Auf der anderen Seite sage ich auch immer, gut, ein bisschen Wahrheit scheint ja wohl auch drin zu sein. Das heißt, auch der Bild-Zeitungsleser weiß, dass wir eine Kanzlerin haben, hat die schon mal ungefähr gesehen, hat dort ein Bild im Kopf, aber eigentlich für eine qualifizierte, sagen wir mal, Informationsvermittlung, Nachrichtenvermittlung denkbar und gar
nicht. Ich glaube, das ist auch nicht der eigene Anspruch, da eine Institution zu sein, um zu sagen, ich gebe hier neutrale Informationen in journalistischer Form weiter. Mhm. Sondern oft kommt ja immer dann der Ausdruck, na, die Leser möchten es ja so. Die möchten große Überschriften, wenig Text, viele Bilder und vor allen Dingen, was ich immer interessant finde, diese Ratgeber in der Bild. Oder auf Bild.de zum Beispiel auch.
Die 100 Top Face-Chirurgen.
Das war, glaube ich, Fokus an der Stelle. Und nicht die Bild.
So, haben wir die Nähe also schon wieder hergestellt. Sehr gut. Jedenfalls kann man sich hier auf einem Online-Formular mit seiner Adresse, kurz ein Formular ausgefüllt, per Mail direkt an den Springer Verlag wenden und dem Zustellen dieser Bildzeitung widersprechen. Ich denke, es ist auch ein klares Statement, dass ich überwiegend gegen die Bild-Zeitung bin. Nichts gegen Unterhaltung, nichts gegen Boulevardjournalismus. Aber hier geht es doch zulasten der dargestellten Personen. Es ist schon alles recht unglaubwürdig, was dort präsentiert wird. Und es entbehrt jeder Journalist,
wie es präsentiert wird. Über die Bild muss man, glaube ich, nicht viel sagen an der Stelle. Aber vielleicht über Kampakt. Weißt du, woher? Ich glaube, Kampakt hat sehr viel Aufwand gehabt als Plattform für Kampagnen mit der Zensursolar-Debatte.
Natürlich.
Also das ist schon interessant und dann hatte ich das ganze Thema wieder völlig aus dem Fokus verloren und dann hatte ich irgendwie in meiner Facebook-Timeline hat da jemand gepostet, ich habe Bild untersagt,
das war ich.
Das warst du, okay, ich habe Bild untersagt, das hier an der Stelle mir das zuzusenden und das so quasi so in Statement-Form, so ich mache jetzt hier so, gebe jetzt hier nur so ein Statement ab, ich bin offiziell kein Bildleser und verurteile das sogar an der Stelle.
Ja, möchte es auch nicht haben. Kampakt natürlich auch vor allem im Internet-netzpolitischen Bereich aktiv. Ich bin noch im Mailverteiler drin, daher erfahre ich so etwas immer sehr schnell. Unterstütze dort nicht alles, was dort an Maßnahmen, an Forderungen gestellt wird. Aber wenn mir etwas zusagt, dann unterstütze ich das meistens auch.
Mhm. Mhm. Ja, okay. Ich glaube, dazu kann man auch nicht mehr sagen, Bild kann man. Also für diejenigen, die es vielleicht interessant ist, also geht auf jeden Fall da drauf und untersagt Bild, dass sie euch das zusenden. Ich bin mal sehr gespannt. Vielleicht, ich denke mal kurz bevor diese Aktion starten wird, wird es nochmal sehr viel Information darüber geben.
Ja, es wird dann vor allem eine große Welle geben, wenn widersprochen wurde und trotzdem zugestellt wird. Ich denke, das wird dann auch in den Medien noch sehr
breit. Darauf bin ich ja sehr gespannt. Ich denke mal, ich werde eine kriegen, aber nicht ich, sondern ich lebe mit meiner Freundin zusammen. Die wird eine kriegen, die hat dann noch nicht widersprochen. Das werde ich mir vielleicht gleich mal notieren. Und da werden wir vielleicht eine kriegen.
Mal schauen, okay, was drin steht. Als nächstes wollten wir noch sprechen über Podcasts, Podcasts im Allgemeinen, wie auch wir jetzt natürlich einfach mal testweise, mit eigentlich auch viel Freude daran, diesem Trend nachgehen, wollten wir natürlich auch nicht verschweigen, welche Podcasts wir so generell hören. Ich muss dazu sagen, für mich hat es so ein bisschen das Fernsehen ersetzt. Ich habe also vor dem Umzug direkt Fernsehen abgeschafft, so als Selbstversuch. Und höre vor allem am Wochenende Podcasts. Also unter der Woche ist es mir dann auch oft so anstrengend, das in der Straßenbahn zu hören.
Kommt auf den Podcast an. Also ja, Not Safe for Work kann man sich durchaus vor allen Dingen, also Not Safe for Work, ich habe jetzt schon etwas vorgegriffen, kommt aus dem Universum der Meta-Ebene, also Tim Pritlove, ich glaube, dazu muss man nichts mehr sagen, sehr bekannt, ich glaube, der bekannteste und der einflussreichste Podcaster im Deutschen. Aktivste. Ja, natürlich mit seinen, ich glaube, mittlerweile sind es 7 Podcast-Reihen, die er hat an der Stelle. Genau, also er hat zum Beispiel also eine Reihe aus der Meta-Ebene, ist Not Safe for Work. Das ist wirklich eher so ein Unterhaltungspodcast meiner Meinung nach. Den kann man sich durchaus mal so gestückelt anhören. Also immer mal, wenn man mal 10 Minuten Zeit hat, normalerweise reichen 10 Minuten nicht, um mal in den Podcast reinzuhören. Da ist man dann kontextmäßig völlig raus meistens. Aber Not Safe for Work, finde ich, geht es.
Da sind die Podcasts von D-Radio eigentlich sehr praktisch. Die gehen meistens nur wenige Minuten, ist also für das tägliche Update sehr gut geeignet. Mhm. Die großen aus der Meta-Ebene, Mobile Max und Safe for Work, natürlich dann, die über 2 bis 4 Stunden gehen, Ja, was fürs Wochenende. Was haben wir noch? Was hörst du noch an
Podcasts? Also ich höre sehr gerne das Medienradio mit Philipp Banse. Mhm. Ich finde ihn einen sehr, sehr guten Podcaster. Er bereitet die Themen sehr gut auf. Er hat eine sehr gute Art und Weise zu sprechen, zu reden und vor allem ja zu moderieren. Das macht richtig Spaß. Also er hatte mal einen Gast, die hatte über Privacy, Post-Privacy gesprochen. Ich habe jetzt den Namen leider nicht parat. Und man hat schon gemerkt, da sitzt einem ein Gesprächspartner gegenüber, der unheimlich intelligent ist, der unheimlich viel zu geben hat als Gesprächspartner. Und ich fand ihn als Moderator unheimlich gut da an der Stelle. Ich meine, das ist nicht selbstverständlich, dass man jemanden so Brillantes dann auch entsprechend in Szene setzen kann. Mhm. Und das fand ich sehr toll. Das hatte mich, ich glaube, schlussendlich wirklich überzeugt und ihn da dauerhaft zu abonnieren. Aber neben Medienradio höre ich auch Wir müssen reden.
Höre ich auch.
Mit MS Pro, mit Max Winde als Dauergast. Die legen jetzt immer noch einen anderen Podcast zusammen, nämlich die Märchenstunde. Das ist auch Max Winde mit Björn Grau. Die legen das jetzt immer zusammen. Und ich glaube, ich finde es eigentlich eine ganz interessante Mischung, wenn MS Pro immer wieder versucht, von dem eigentlichen Märchen immer komplett wegzugehen.
Ja, die Anzahl der Gäste bringt natürlich auch unterschiedliche Darlegungen der Themen. Ich denke, der Märchen-Podcast geht mir immer persönlich zu lang. Da mag ich die Kohlmeier heißt das?
Michael Köhlmeier ist ein Österreicher.
Der erzählt die immer frei in der Sendung. Das ist was mir immer imponiert. Also der liest die nicht irgendwie ab. Das ist also ein Videopodcast. Der erzählt ewig lange Geschichten frei aus dem Gedächtnis. Das imponiert sehr.
Also Michael Köhlmeier ist ein gestandener Literat in Österreich und aufmerksam geworden bin ich über BR Alpha, über den Fernsehsender BR Alpha, der tatsächlich noch recht brauchbare Sendungen
hat. Über die klassischen Sagen an der Stelle.
Aber wie bin ich eigentlich auf den aufmerksam geworden? Zwar gab es ja mit Harald Lesch diese Physik, Astronomie, Leschs Universum oder so hieß die, glaube ich. Ich glaube, die kennt auch jeder. Und direkt danach lief diese Reihe, ich glaube 80 Folgen von Michael Köhlmeier, zunächst über das klassische Altertum, also griechische Mythologie, diese ganzen Geschichten. Unheimlich interessant, ich habe mir dann auch gleich das Buch gekauft. Und er hatte dann danach angefangen, eine Reihe mit Märchen, aber nicht diese Grimms Märchen, also Schneewittchen und diese ganzen Märchen, die man da so kennt aus der Kindheit, sondern Märchen, die auch teilweise heute erst entstehen, in der heutigen Zeit entstehen.
Und auch aus verschiedenen Kulturräumen kommen, also nicht nur auf Zentraleuropa gerichtet, sondern auch von anderen Kontinenten. Ich weiß jetzt mal, Serbien, glaube ich, war ein sehr schönes.
Osteuropäisch ist sehr viel dabei. Ja klar, Österreich hat ja da auch eine direkte Nähe und kommt viele Einflüsse damit. Also definitiv absolut hörenswert und aber unangefochten ist nach wie vor für mich immer noch Mobile Max, klar, als Apple-Fanboy. Aber nicht nur die technischen Themen, die da besprochen werden, sondern einfach die Art und Weise, wie die da miteinander umgehen und wie sie sich auf der einen Seite komplett für ein Thema mal zusammenschließen können und dann wieder beim nächsten Thema wieder komplett in der Meinung auseinandergehen können und das auch wirklich bis zum Letzten ausfechten können.
Und das Schöne eben an dem Podcast im Vergleich zum Radio ist, dass man hier die Gelegenheit hat, eben wirklich mal ein Thema über einen längeren Zeitraum zu besprechen, während im Radio wichtig ist, dass auch der Zuhörer, der vor 5 Minuten eingeschaltet hat, wieder abgeholt wird. Deswegen sind die Themen dann immer sehr kurz. Also da ist es für mich wirklich lohnenswert, dann auch mal am Stück diese Podcasts zu hören. Haben wir noch einen wichtigen vergessen?
Ja, also nicht einen wichtigen Podcast an sich, sondern eher das Thema, eine Folge in dem letzten D-Radio Netz Talk war mal über Podcaster.
Ah ja.
Und zwar gab es dann eine interessante Runde, da war natürlich Tim Pritlove damit. Das waren noch zwei Frauen und noch zwei andere Kollegen waren noch mit dabei. Und die hatten nochmal über das Thema Podcast in Deutschland gesprochen und da haben natürlich sehr viele Podcast-Tipps gegeben. Ein Podcast, der wohl sehr viel Anklang findet, ist auch über das Thema Feminismus zum Beispiel, aber auch ein Podcast, den ich persönlich jetzt mittlerweile sehr interessant finde, heißt Schöne Ecken. Und dieser Podcast, das ist eine Interviewform und zwar an schönen Ecken, zum Beispiel Kneipen, Bahnhofstoiletten und solche Sachen. Dann werden immer Interviews mit Menschen dort geführt. Und
das ist ja toll. Also immer an dem Ort direkt werden dann dort Menschen interviewt. Das
sehr
ist
atmosphärisch.
Ich fand ja auch immer die Idee von Tim Fridloff sehr gut, einen FKK-Podcast zu machen, weil das kann ja keiner sehen. Es ist ja ein Podcast. Man kann ja viel behaupten, ja, wo man sich wieder getroffen hat.
Du hörst dich heute nackt an. Okay. Ja, auf jeden Fall schöne Ecken. Ich kann auch die Folge bei D-Radio, wir werden das natürlich hier als Link mit, noch mit reinbringen, kann ich nur sehr empfehlen, überhaupt erstmal, um einen Einblick in die Szene zu bekommen, aus der Sicht von Podcastern einen Einblick in die Szene zu bekommen, auch mal zu hören, dass zum Beispiel Tim Pritloff hört seine eigenen Podcasts nicht.
Das würde ich ja. Doch, ich habe unseren gehört.
Ich habe unseren auch nochmal angehört.
Das war eher so eine qualitätssichernde Maßnahme.
Aber nicht mal das. Also er hört eigene Podcasts nicht.
Sehr interessant.
Er würde auch keine Zeit finden, weil er hat auch gesagt, er macht 7 Podcasts rein. Das heißt also eigentlich ein Podcast pro Tag mit Vorbereitung, mit Nachbereitung. Er reist ja auch sehr viel. Ja. Und das finde ich eigentlich ganz toll. Er hat das mal so erzählt. Er hat gesagt, okay, ich möchte jetzt Podcast machen. Ich möchte, wenn ich es mache, auch richtig machen. Und er hat dann ins Netz gesagt, wir machen mal so eine Crowdfunding-Aktion. Sammelt mal ein bisschen Geld übers Netz, über so eine Crowdfunding-Aktion. Davon kaufe ich mir eine Bahncard. Und dann reise ich für euch nach, in Deutschland herum und mache da Podcasts. Tolle Idee.
Auch Flatter wird ja dort sehr aktiv genutzt, insbesondere jetzt mit Instacast, wo man auch seine Lieblings-Podcast automatisch
auf Tim Pritloff zurückzuführen. Ja. Tim Pritloff treibt dieses Thema gerade. Er ist da irgendwie Consultant jetzt geworden bei Flatter, so technischer oder so konzeptioneller Consultant auch geworden, um das Thema Flatter. Also Flatter ist, glaube ich, in Deutschland und ein bisschen in Europa bekannt und außerhalb überhaupt nicht. Ich glaube, in Amerika hat so dieses Kachingle, was auch so ähnlich funktioniert wie Flatter, was hier gar nicht so präsent ist. Ich kenne es.
Es war mal auf der Republika-Thema, aber hat sich nie durchgesetzt.
Nie durchgesetzt. Wobei halt Flatter hier mittlerweile, ich glaube, meine Eltern kennen sogar mittlerweile Flatter.
Echt?
Ja, weil ich es ihnen erzählt habe. Aber und Tim Pritloff hat auch nochmal von seinem aktuellen Projekt Podlove nochmal berichtet. Er wird das Thema Publishing-Plattform für Podcasts, das treibt er jetzt nochmal so ein bisschen voran. Also WordPress-Plugins, diese ganzen Feed-Geschichten.
Soundoptimierung.
Genau, es gibt, ja, also da gibt es noch unheimlich viel Potenzial. Das stimmt, das kann ich aus eigener Erfahrung mittlerweile nun auch berichten. Aber das, um das jetzt mal abzuschließen, diese Folge fand ich unheimlich gut. Und wann habe ich die gehört? Beim Joggen.
Ah, sehr gut.
Denn ich jogge und habe jetzt durch Dizi ein App-Tipp bekommen, Runtastic.
Oh, fantastisch, ich liebe es. Man muss dazu sagen, ich habe seit 7 Jahren keinen Sport mehr gemacht und habe jetzt aus Einsicht wieder angefangen zu laufen. Habe mir also auch heute tolle neue Schuhe gekauft. Aber viel wichtiger ist natürlich das Laufen an sich, ist natürlich die sozialtechnische Verfolgung des Ganzen. Es gibt ja so Runtastic, die zeichnen zum einen also über einen Pulsscore die Herzfrequenz, die gelaufene Strecke, zurückgelegte Höhenmeter, Strecke, Geschwindigkeit, alles auf. Man kann das sich im Nachgang sehr schön anschauen, wie also passend zur Steigung die Herzfrequenz gestiegen ist. Aber es wird auch live bei Facebook und auf einer eigenen Page dargestellt, wo man sich gerade befindet. Und man kann online angefeuert werden. Das fand ich natürlich super spannend.
Haben wir bis heute noch nicht hinbekommen.
Doch, ich habe es schon hinbekommen. Und zwar funktioniert es auch, wenn jemand auf diesem Post nur bei Facebook gefällt mir klickt, löst es schon aus. Mhm. Also es hat tatsächlich bei mir schon funktioniert. Schön. Wir werden es heute Abend nochmal testen. Ich gehe nochmal auf Tour. Möchte aber noch einen Podcast empfehlen.
Ja.
Der wirklich sehr schön war. Lesung, Klassiker, Philosophen. Hier werden also tatsächlich diese ganzen Schiller-Gedichte mal vorgelesen und zwar mit, ja, wie man das im Radio macht, mit so Geräuschen auch im Hintergrund.
Also eher so ein Hörspiel
eigentlich. Ja, Hörspiel für Gedichte. Sehr schön. Werde ich nachher noch mit verlinken.
Wann hörst du Podcasts? Wie und wo? Das würde mich noch
mal in der Badewanne, wo wir wieder zurück beim Thema FKK-Podcast sind. Ich habe also so ein kleines, Radiowecker im Bad mit einer iPhone-Ladestation, wo man dann also auch etwas lauter die ganzen Sachen hören kann. Oder auch vom Laufen mit diesem Armgurt, wo man das iPhone mitführen kann. Das ist natürlich auch super praktisch in der Wohnung, um einfach beim alltäglichen Herumlaufen in der Wohnung Podcasts zu hören. Weniger in der Bahn, ja, es lenkt mich zu sehr ab. Ich kann dem Ganzen nicht folgen. Es stresst mich auch, gerade nach der Arbeit. Möchte ich das gar nicht, ja, dann möchte ich lieber Twitter lesen, das ist mir dann entspannter. Also eher tatsächlich am Wochenende.
Wobei tatsächlich mich Twitter in der Bahn auch anstrengt.
Echt?
Ja, komisch. Egal. Ja, wann höre ich Podcasts? Ich höre Podcasts natürlich, wenn ich irgendwie unterwegs bin, im Auto. Jetzt, wie vorhin schon gesagt, wir sind das Wochenende nach Karlsruhe gefahren, unheimlich viel Podcasts gehört auf der Fahrt. Mal wieder viel nachgeholt, gerade das Logbuch Netzpolitik, was bei mir so eher so an dritter, vierter Stelle eigentlich arrangiert, habe ich jetzt mal viel nachgeholt. Ich finde, dieser Podcast hat unheimlich viel Potenzial.
Ja.
Thematisch.
Potenzial, die sind eigentlich, glaube ich, etabliert.
Ich glaube eigentlich noch nicht so sehr. Und was Logbuch Netzpolitik auf jeden Fall fehlt, ist ein Jingle. Die haben nämlich noch keinen Jingle, was ungewöhnlich ist für einen Meta-Eben-Podcast. Ja, also wie gesagt, viel beim Autofahren. Ich bin beruflich viel mit dem Flugzeug unterwegs. Da fällt es mir schwer. Zumindest mit den normalen Apple-Kopfhörern ist es dann viel zu leise im Flugzeug. Ja. Und wenn dann die Aufnahmequalität nicht so gut ist in dem Moment, ist es sehr schwer, da einen Podcast zu hören. Ich finde, obwohl man da gerade Zeit hätte, vielleicht ist es ja nochmal überlegenswert, sich andere Kopfhörer, aber die müsste man ja wieder
mit tragen. Ich habe sehr schöne gesehen. Also die hat jemand getragen, das waren Bluetooth-Kopfhörer, die eben nicht so diese typische Muschel hatten, sondern komplett plain waren. Auch mit Steuertasten direkt am rechten Ohr. Und ich denke, man hat dort auch, wenn man dort per Akku geladen hat, auch noch die Möglichkeit, das Ganze aktiv zu verstärken. Mhm. Aber man hat natürlich wieder ein zusätzliches Gerät in der Tasche, wieder das ein Ladegerät, was man permanent mit sich herumtragen muss. Und gerade auf Dienstreise nimmt die Kabelei ja doch überhand.
It all have to be wireless.
Ja,
wie das Internet, it's wireless.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also, okay, nochmal zusammengefasst. Ja, also beim Autofahren, aber auch eben beim Joggen. Beim Fahrradfahren, also ich mache eigentlich nur zwei Sportarten, das ist Joggen und Fahrradfahren. Beim Fahrradfahren ist mir das total zu viel, also schaffe ich weder Musik noch Podcast, gar nichts. Da will ich eigentlich nur die Landschaft genießen. Beim Joggen brauche ich das eigentlich nicht. Also da höre ich sehr gerne Podcasts, weniger Musik tatsächlich. Und ich habe so eine Strecke, da laufe ich so 45 Minuten, perfekt für so eine D-Radio-Wissen-Folge.
Mhm. Sehr schön.
Okay.
Nichts für Mobile Max, sondern nur auf Mobile. Was haben wir noch? Skype.
Ha, genau, jetzt im Vorfeld schon ein bisschen gestritten drüber, genau. Es ist, glaube ich, kein Streitthema. Wir haben ja so eine Themenliste und ich habe gestern Abend noch reingeschrieben, ich benutze kein Skype mehr, Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Ich habe gestern festgestellt, ich habe in mein MacBook Pro in meinen Dock geguckt, also da, wo alle Programme wie ähnlich in der Windows-Startleiste da angezeigt werden, gesehen, da ist ja das Skype-Icon noch. Dann habe ich so überlegt, wann habe ich das letzte Mal Skype verwendet? Zu lange her, also weg aus dem Dock. Ich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist. Ich nutze Skype, also ich habe es sehr, 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 also sehr selten auch für Videotelefonie genutzt, mehr für Chat. Ja. Und das ist auch irgendwie total zurückgegangen. Ich weiß auch nicht warum. Also es ist auch nicht durch ein anderes Programm substituiert.
Ja, Facebook etwas.
Vielleicht.
Aber, ich denke auch durch die Mobiltelefone ist es tatsächlich auch zurückgegangen, dass man abendelang vorm Rechner sitzt und chattet. Das kann heute niemand
mehr. Ja, vielleicht. Ich nutze auch den Facebook-Chat.
Ich auch nicht.
Kaum.
Ist kaum deaktiviert. Ja, ich habe es komplett rausgenommen.
Weil ich habe zwei, mit denen ich ab und zu mal chatte.
Ja.
Aber das ist dann nur mal Hallo und wir telefonieren mit Abend oder so.
Du weißt aber schon, dass der Facebook-Chat bei Skype integriert ist.
Das weiß ich. Aber nein, ich mache das Programm nicht auf. Wenn ich eh auf der Facebook-Page bin, mache ich das Programm nicht auf, um dann darüber zu chatten. Also ja, es ist sicherlich ganz sinnvoll, das zu integrieren. Videotelefonie mache ich ja auch mit FaceTime, hat Nachteile gegenüber Skype, das weiß ich. Mhm. Ich habe es nur festgestellt. Ich sage ja nicht, Skype ist schlecht von der App her. Skype bringt mir keinen Nutzen oder so, das sage ich nicht. Ich habe es einfach nur festgestellt. Und jetzt, ich habe immer noch keine endgültige Antwort, warum nutze ich es nicht?
Ich will sie dir geben. Arbeit. Die Erwerbsarbeit im Allgemeinen verhindert soziale Kommunikation. Punkt.
Ja, aber schau mal, ich habe ja auch die Skype-App zum Beispiel auf dem iPhone oder iPad. Da nutze ich es ja noch weniger.
Ja, richtig. Also es kommt ja auch immer um die Erreichbarkeit. Wie viele Leute sind bei Skype? Das sind mittlerweile schon eine ganze Menge. Aber auch die anderen sind oft nicht mehr online. Ja, also das, man merkt, dass das Internet kein Thema ist, wo man sich gerade abends drum drin bewegt, sondern es begleitet einen eher so die ganzen Tage. Also dieses Ubiquitous Computing, wie es in Fachkreisen heißt, setzt sich im Moment durch. Alle Telefone können im Prinzip auch mittlerweile so irgendeine Gratis-Chat-Funktion bedienen. Und da denke ich, hat Skype verpasst, sich dort anzukoppeln. Auch Skype hätte das Potenzial gehabt, eine Art iChat, eine Art WhatsApp abzubilden, um ja, einfach den Trend weg von der Video hin zu Kurznachrichten mit der App gleich abzubilden. Einfach verpasst.
Vielleicht hängt das ja mit der Übernahme von Microsoft zusammen und dem Innovationsstau. Wer weiß. Also ich habe es nur festgestellt und ich weiß nicht, wie es euch da so geht. An der Stelle nutzt ihr Skype? Also dann, wie gesagt...
Ich kann auch nicht mehr sagen, wie lange ich Skype schon genutzt habe. Jetzt seit 2004, 2005. Sehr früh in jedem Fall.
Ja. Und ich meine, damals konnte man ja gar keine Videotelefonie machen. Das kam dann irgendwann später und dann war die Qualität ja auch sehr schlecht. Also auch die Soundqualität war sehr schlecht an der Stelle.
Ja, und jetzt natürlich mit dem Google Hangout einen direkten Konkurrenten bekommen. Und zwar dahingehend, dass bei Skype Videokonferenzen nur zwei Teilnehmer gratis haben dürfen. Danach wird es kostenpflichtig. Mhm. Bei Google sind es im Moment, glaube ich, 10 und wird jetzt erweitert auf 25. Das heißt, wer wirklich Videochat nutzen möchte, ist bei Google Hangout.
Ja, keine Installation notwendig. Ja. Einfach auch. Das ist schon schick, auf jeden Fall, definitiv. Aber es fällt mir schwer. Also das Einzige, was ich vielleicht vermissen werde bei Skype, ist dieser, vielleicht nutze ich es auch mal wieder, keine Ahnung, ich bin da völlig offen, ist halt eben dieser Online-Status. Klar, das ist das, was ich massiv noch bemängle bei iMessage und bei FaceTime. Warum gibt es da nichts? Zumal es gab ja sowas. Apple hatte ja mal dieses iChat. Das ging über Jabba oder was auch immer das lief. Und da hatte man diesen Online-Status.
Genau, dass man eigentlich, wenn man jemanden kontaktiert, per Chat, per Video, wie auch immer, Voice, dass man eigentlich vorher sehen möchte, hat der gerade Zeit oder nicht. Man will ja die Leute auch nicht belästigen nach ihrem wohlverdienten Feierabend. Da ist das natürlich super praktisch. Wenn jemand schon einblendet, do not disturb, dann rufe ich den auch nicht noch mit dem Telefon an.
Ja.
Und das ist eigentlich eine super praktische Funktion. Man weiß, sitzt jemand vom Rechner oder nicht. Und hat auch nicht die Gefahr, dass man den gerade auf Arbeit anruft, in der Prüfung, alles, was dort so beliebte Themen sind, wenn das Telefon klingelt.
Genau, deswegen verstehe ich das nicht. iChat wird jetzt ja de facto tot gemacht und durch eben FaceTime und iMessage da ersetzt, was ja auch Vorteil hat, sicherlich, aber diese Online-Funktion, die fehlt noch, dieses Status. Ja. Na gut.
Werden wir beobachten.
Auf jeden Fall.
Wir haben Fragen bekommen. Ich freue mich sehr.
Wir haben Fragen bekommen.
Ja, und zwar zum einen Thema Fußball-WM, wie wir dazu stehen. Ich habe es also auch schon aus dienstlichen Gründen bereits mitbekommen. Im Juni ist es wieder soweit, 4 Jahre sind um. Fußball-EM steht an. Persönlich muss ich leider sagen, es interessiert mich nicht die Boden.
Was?
Ich gehe gerne mit raus, ich schaue mir das alles an, ich gehe auch gerne bestimmt ein Bierchen mit trinken.
Das ist ja dieser soziale Aspekt von Fußball, nicht der Sport an sich.
Der Sport an sich ist völlig reizlos.
Wirklich? Okay, gut. Also ich schaue Fußball schon gerne auch an. Also es gibt natürlich total langweilige Spiele, dann schalte ich auch wirklich bewusst ab. Aber wenn es schöne Spiele sind, gerade Länderspiele haben da ein sehr großes Potenzial, sehr schön zu sein, sehr spannend zu sein, sehr mitreißend zu sein, schaue ich mir das auch gerne an. Aber natürlich, klar, das mit Leuten zu schauen, Stichwort Public Viewing, irgendwie draußen sitzen, es ist warm, große Leinwand, viele Leute, Bier in der Hand oder so, das ist schon toll, auf jeden Fall.
Ja. Und da muss ich auch sagen, dann könnte auch Curling laufen. Auch Curling hat seinen gewissen Reiz.
Echt?
Ja, hat ja auch
welche Wesen die nutzen?
Technisches noch. Es gibt noch eine andere Art von Curling. Da spielt man das wie mit so einem Art holländischen Käse. Der rollt dann. Ja, sehr spannend. Mit Bier sicherlich auch ertragenswert. Von daher, Fußball-EM, ja, ich freue mich. Nein, ich bin kein Fußballfan. Und wir brauchen einen Kalenderfeed.
Ja, den gibt es ja auf jeden Fall.
Bestimmt. Wir werden etwas. Wenn wir ihn noch finden, werden wir ihn hiermit kommunizieren. Die zweite Frage.
Spiele. Spielen wir.
Auch hier bin ich ein totaler Langweiler. Ich bin kein Computerspielefreund, kein Online-Spielefreund. Ich spiele weder bei World of Warcraft noch in irgendeiner Form, finde ich völlig reizlos.
Aber früher, wir haben noch früher gespielt. Also ich habe meinen ersten Computer bekommen 1993. Das war ein 386er mit sagenhaften 8 Megabyte RAM und so einem Intel x86 mit 20 MHz und mit so einer Power-Taste auf 40 MHz ohne irgendeiner gefühlten Wirkung hochtunbar. Aber wozu hat man denn damals einen Computer benutzt? Das war eine Spielekonsole.
Ja.
Fertig. Was habe ich früher gespielt? Auf jeden Fall Commander Keen. Kennst du noch Commander Keen? Das wird dieses komische Kind, was auf so einem Sprungstock da rumgehüpft ist,
ja,
und die Schwierigkeit daran bestand, mit dieser ungenauen Steuerung nicht in einem Abhang hinunterzufliegen.
Und eigentlich auch von der Architektur des Spiels. Ich erinnere mich nur an Prince of Persia, wo ein kleiner Fehler dazu geführt hat, dass man wirklich um Tage zurückgeworfen wurde und wieder neu beginnen müsste mit allem. Also,
aber dieses Commander Keen, ich habe da gerade so, ich glaube, das ist der Vorläufer von dem heutigen Doodle Jump. Das ist einfach so ein Spiel, da geht es immer nur nach vorne und nicht zurück. So bei Doodle Jump ist das ja genauso. Du springst ja immer nach oben und die Spielewelt geht mit, aber es geht nicht mehr zurück.
Ja.
Und sobald du zurückfällst, bist du halt spieltot.
Ansonsten, wenn mich mal ein Spiel gepackt hat, war es immer Autorennen.
Mhm.
Auch jetzt gerade Empfehlung von dir, Dirt auf dem Mac. Sehr schön.
Oh ja.
Sollten wir mal wieder testen. Aber ansonsten bin ich dort wirklich völlig befreit. Ich würde mir selbst für mich alleine nie ein Spiel auf den Rechner ziehen und das alleine spielen.
Mhm.
Völlig ausgeschlossen.
Ja.
Dirt. Außer,
ja.
iPhone-App.
Rocksteady Bang. Ja, das ist das großartigste Spiel auf der iOS-Plattform, was ich je kenne.
Richtig.
Bestechend in seiner Einfachheit.
Ja.
Und also jedem, den ich das gezeigt habe, sofort süchtig. Also vielleicht möchtest du kurz erklären, um was es
genau geht. Es eigentlich geht also um zwei kleine Strichmännchen im Western-Style. Und es geht also, Ready, Steady, Bang ist ja einfach, Achtung, Feuer, ich schieße, ja, bla bla bla. Und dort geht es einfach darum, dass ein Countdown läuft, Ready, Steady, und dann sagt irgendwann diese Computerstimme, Bang, dann muss man ganz schnell mit dem Finger auf die Tastatur tippen, um seinen Gegner ja virtuell, sagen wir mal, zu erschießen. Das ist eigentlich auch nicht toll, aber immerhin, es macht schon Spaß.
Es ist ja entschärft dadurch, dass das in so einem Strichmännchen-Stil
und dass sich diese kleinen Figuren auch so freuen, wenn sie drüber
also wirklich toll, weil es besticht auch einfach in seiner Einfalt. Es ist halt einfach auch mit einem weißen Hintergrund und die Strichmännchen sind einfach auch nur grau.
Ja.
Mehr ist da gar nicht.
Also keine Geschichte zu erzählen, keine Kenntnisse erforderlich.
Ja.
Direkt perfekt, wenn der Flugzeugstart sich wieder eine halbe Stunde verzögert.
Ja.
Es ist toll.
Und ganz im Gegensatz zu dieser Einfachheit ist das Spiel, was ich persönlich noch auf dem iPhone spiele, Infinity Blade. Das ist so ein Schwertkampfspiel, Ego-Shooter-mäßig rennt man da so ein bisschen durch die Welt und kann da quasi so Schwertduelle spielen und kann da so seinen Charakter aufwerten mit bestimmten Items und so. Das ist schon ganz interessant. Das Wahnsinnige an diesem Spiel ist die Grafik. Das ist, wird immer so ein bisschen propagiert als das Spiel, was diese Grafikchips von iPad und iPhone optimal ausnutzen. Man muss schon sagen, Wahnsinn, was in so einem kleinen Gerät an Grafikleistung möglich ist. Dazu wurden früher riesige Kästen gebaut, genannt PlayStation 1 oder so. Also wirklich auch auf eine andere Art und Weise irgendwie fesselt, weil man sich dann noch etwas weiter reinversetzen kann durch diese unheimlich gute Grafik. Also das kann ich auch empfehlen, also für mal so zwischendurch, wenn man mal so abschalten möchte. Infinity Blade, auch ganz toll. Das ist aber eher so was, was man also alleine spielt, während hingegen Ready, Steady, Bang nur zu zweit natürlich Spaß macht. Ne? Wenn man so mit dem Gegenüber da direkt ärgern kann. Toll wäre bei Ready, Steady, Bang so eine Online-Variante. Ich weiß nicht, gibt es das eigentlich, dass man das über dieses Game Center dann online spielen kann?
Nicht gelesen.
Ja, müssen wir noch mal prüfen. Ansonsten, was kann ich noch zu spielen sagen, um die Frage vielleicht noch so ein bisschen zu belasten? Ich hatte mal eine Zeit lang, ich glaube ein Jahr lang, meine PlayStation 3 und ich persönlich habe da einen absoluten Hang zur Sucht. Ich habe da eigentlich auch nur zwei Spiele gespielt, das war FIFA 11 bzw. FIFA 12. Auch da dieser ganze Liga- und Turniermodus, wo man quasi alleine spielt, völlig uninteressant. Ich wollte immer Online-Duelle und immer schauen, dass ich besser bin als andere und es hat mich immer massivst geärgert, wenn ich da verloren habe. Das ist wie beim Schachspiel. Man verliert eigentlich an der Stelle nur gegen sich selbst und nicht gegen den anderen. Mhm. Man kann damit seinen eigenen... also man verliert eben nur gegen sich selbst. Und das ist, glaube ich, die schlimmste Niederlage, die man immer beim Spielen erleiden kann. Wie beim Schach eigentlich. Und ein zweites Spiel, was ich dann noch gespielt habe, was mich unheimlich begeistert hat, ist Red Dead Redemption. Das ist ein Western-Spiel. Und für den einen oder anderen, der das kennt, das ist angelehnt. Und ich glaube auch sogar aus derselben Spielschmiede wie Grand Theft Auto oder Grand Theft Auto. Der Ansatz ist hier, sich als Charakter völlig frei in einer Spielewelt bewegen zu können. Das ist sehr, sehr realistisch angelegt und man hat da völlige Freiheitsgrade. Also man folgt schon so einer groben Storyline, aber man kann, das spielt halt in der Westernwelt, man kann sich stundenlang damit beschäftigen, auf einem Pferd rumzureiten, durch die wunderschönste Westernlandschaft zu reiten. Man hat da so einen Tag-Nacht-Zyklus. Es ist von der Farbgebung her, diese Farbtöne, wahnsinnig gut dargestellt. Man
klingt aber schon ein bisschen wie Second Life. Also wenn dort eigentlich schon wieder kaum Ziele oder Missionen verfolgt werden, ist schon wieder so ein Realität rausbeamen.
Nee, würde ich widersprechen, weil bei Second Life interagierst du ja hauptsächlich mit anderen Teilnehmern, die einen virtuellen Avatar. Hier ist man quasi allein. Aber es macht einfach Spaß dadurch, dass diese Welt, diese Karte, die ist einfach unheimlich groß. Ich glaube, irgendwer hat das mal gemessen, aber wenn du quasi von Nord nach Süden reiten würdest in dieser Westernwelt, würdest du, glaube ich, 2 Stunden brauchen, also in Echtzeit.
Okay.
Die ist wirklich. Und du kannst alles bewegen, du kannst alles anfassen, du kannst interagieren mit der Umwelt. Das macht es einfach so reizvoll und so direkt erlebbar. Ich meine, in anderen Spielen, das wirkt immer so unreal irgendwo, auch wenn die sich bemühen, real zu sein und die Windbewegungen von Bäumen und so. Darauf kommt es meiner Meinung nach gar nicht an, sondern einfach nur Dinge erlebbar zu machen, auch in so einer Welt. Und klar, es ist ganz toll, mal so als Cowboy da durch die Gegend zu reiten, an Schießduellen teilzunehmen. Man kann stundenlang Poker spielen zum Beispiel. Man kann Hufeisen werfen machen. Man muss aber auch natürlich teilweise ziemlich gewalttätige Missionen da erfüllen, irgendwelche Banden da erschießen und da dem Sheriff auch helfen. Und unheimliche Spieltiefe, tolle Grafik, toller Spielspaß, hat mich echt stundenlang gefesselt. Das war es dann aber auch schon. Also für mehr habe ich diese PlayStation gar nicht
gewusst. Wie hieß denn das, der Ego-Shooter, den wir in der WG...
Ich glaube, der hieß Unreal Tournament. Das war die erste Version. Ja, die war auch toll.
Das war auch das einzige Mal, das ich habe, aber auch nur aus diesem Netzwerkaspekt heraus, der mich interessiert hat.
Ja.
Zusammen mit unserer Mitbewohnerin seiner Zeit, denke ich, hat uns einige Wochen zumindest beschäftigt.
Ja, aber auch nicht nachhaltig.
Nee, hat mich auch nicht weiter. Also, ein letztes Thema haben wir.
Ja.
Was könnte es sein? Das steht nicht auf der Liste.
Oh, was könnte es sein?
Das stehen für große Dinge an. Die Republika.
Hey!
In 2 Wochen.
Was? In 2 Wochen schon?
Ja, wir haben.
Das müssen wir verschieben.
Genau, ich mache mal einen Change-up. Wir haben noch keine Zugtickets gebucht. Ich habe heute schon mal auf Twitter rumgefragt, wer aus meiner Timeline alles dort sein wird. Ich denke, 2, 3, 4 Leute wird man sicherlich auch wieder treffen. Für mich die dritte Republika, also noch nicht so lange dabei.
Was ist denn die Republika?
Die Republika, gute Frage für unsere Hörer, ist eine Konferenz in Berlin. Von Jahr zu Jahr größer werden, die sich weniger aus einem technischen Aspekt als vielmehr aus diesem sozial-gesellschaftlichen Aspekt mit den neuen Medien, mit den technischen Möglichkeiten auseinandersetzt. Also da geht es dann um Themen wie die Revolution in Nordafrika, die ja sehr auf Facebook oder wo man Facebook nachsagt, das Ganze unterstützt zu haben, durch diese Plattform einfach für Absprachen, für einfach gemeinschaftliches Tätigwerden, aber auch eben durch negative Aspekte.